1. Mose 4, Vers 1 bis 17. Ihr findet ihn auch auf der Innenseite eures Programmheftes. Und wir befinden uns hier mitten in einer Diskussion zwischen Gott und Mose. Und Gott hat Mose gerade den Auftrag gegeben, nach Ägypten zu gehen, um das Volk Israel aus der Sklaverei herauszuführen. Da erwiderte Mose: Und was ist, wenn sie mir nicht glauben, wenn sie nicht auf mich hören und sagen, Jahwe ist dir gar nicht erschienen? Was hast du da in der Hand? Fragte Jahwe ihn. Einen Stab, erwiderte Mose. Wirf ihn auf die Erde, befahl Jahwe. Mose tat es. Da wurde der Stab zu einer Schlange und Mose lief vor ihr davon. Jahwe rief, pack sie beim Schwanz. Mose griff nach ihr und sie wurde in seiner Hand wieder zum Stab. So werden sie glauben, dass Jahwe dir erschienen ist, der Gott ihrer Vorfahren, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Dann befahl Jahwe ihm, steck deine Hand in dein Gewand. Mose tat es und als er sie wieder hervorzog, war sie voller Aussatz, weiß wie Schnee. Da befahl er ihm, steck deine Hand noch einmal in dein Gewand. Mose tat es, und als er sie hervorzog, war sie wieder gesund. Wenn sie dir auf das erste Zeichen hin nicht glauben, werden sie sich durch das zweite überzeugen lassen. Und wenn sie selbst diesen beiden Zeichen nicht glauben und nicht auf dich hören wollen, dann nimm etwas Nilwasser und schütte es auf den Boden. Es wird dort zu Blut werden. Doch Mose erwiderte Jahwe, ach Herr, ich bin kein Redner. Ich konnte das noch nie und auch seit du mit deinem Knecht sprichst, ist es nicht besser geworden. Ich bin schwerfällig und unbeholfen, wenn ich reden soll. Da sagte Jahwe zu ihm, wer hat dem Menschen den Mund gemacht? Wer macht Menschen stumm oder taub, sehend oder blind? Doch wohl ich, Jahwe. Also geh jetzt. Ich werde deinen Mund schon beistehen und dir beibringen, was du sagen sollst. Doch Mose erwiderte, ach Herr, schick doch lieber einen anderen. Da wurde Jahwe zornig über Mose und sagte, hast du nicht noch einen Bruder, den Leviten Aaron? Er kann reden, das weiß ich. Er ist schon auf dem Weg zu dir und wird sich freuen, wenn er dich wieder sieht. Dann teilst du ihm alles mit, was er sagen soll. Ich helfe dir dabei und werde auch ihm helfen und sage euch auch, was ihr tun sollt. Wenn er für dich zum Volk redet, wird das so sein, als ob er dein Sprecher ist und du sein Gott bist. Und diesen Stab hier nimm in deine Hand. Mit ihm sollst du die Wunderzeichen tun.
Berufung und der andere Mose, das ist der Titel unserer Predigt heute. Und die Adleraugen haben schon festgestellt, dass wir uns heute die Predigt mit Philipp teilen. Da machen wir jetzt aus der Not eine Tugend. Wir klagen nicht, aber die Zeit war in dieser Woche knapper wie sonst. Und es ist auch die nächste Woche schon einiges vorzubereiten gewesen in dieser Woche. So haben wir jetzt gesagt, wir teilen uns diese Predigt. Wir befinden uns in den Jahren 1400 und 15. Jahrhundert vor Christus. Und es ist sehr gut für uns, die wir unsere Bibel lesen, den großen Zusammenhang immer wieder zu erkennen. Philipp hat in der ersten Predigt gezeigt, dass Gott eine Geschichte der Erlösung mit uns hat. Und dass viele Menschen heute, gerade in Europa, den Eindruck haben, sie sind nicht erlösungsbedürftig. Sie sind nicht vollkommen, nicht perfekt, aber erlösungsbedürftig. Nein. Und Gottes Erlösungsgeschichte ist eingebunden, eingebettet in die große Weltgeschichte. Und da handelt Gott in der Weltgeschichte, handelt er. Und dieser rote Faden durch die Bibel ist sehr, sehr hilfreich. Es ist schön, wenn wir diesen roten Faden immer wieder erkennen können, nur als Beispiel, dass wir staunen. Das erste Buch Mose, unsere Bibel, unser Buch beginnt mit dem gewaltigen Satz, im Anfang Gott. Und dann wird ein wunderschöner Garten beschrieben. Und dann werden vollkommene Menschen beschrieben. Innerlich und äußerlich vollkommen. In einem Garten, der perfekt war. So beginnt das erste Buch Mose. Und wie endet es? Es endet mit dem Satz, und man legte Josef in einen Sarg in Ägypten. Das ist der letzte Satz dieses ersten Buches Mose. Anfänge, Genesis. Und wir sind dann mit Exodus, mit dem zweiten Buch Mose gestartet, mit unserer Predigtreihe, das Evangelium nach Mose, weil wir sagen, das Evangelium ist durch die ganze Bibel zu finden. Und da ist das Volk Israel in Ägypten. Einige Jahrhunderte Sklavendienst. Und dann wird Mose berufen, dass er dieses Volk aus Ägypten herausführen soll. Und heute sind wir bei dem Thema Berufung. Berufung durch den Gott, der da ist, der nicht nur in den Köpfen von den Christen existiert, sondern der Realität ist. Diesem Gott, dem sich eigentlich jeder stellen muss. Diesem Gott, der ewig sein ist. So hatte sich Mose vorgestellt. Stefan hatte letzten Sonntag uns das so anschaulich gebracht, wie Mose reagiert auf die Berufung Gottes und sagt, wer bin ich, dass ich diesen Auftrag annehmen soll? Und die Antwort Gottes ist, ich bin ja mit dir. Und dann sagt Mose, und wer bist du? Was soll ich den Israeliten sagen? Wer hat mich gesandt? Ich bin, der ich bin. Der Gott der Bibel, der einzig wahre Gott, der Gott der Schöpfung ist immer gegenwärtig gewesen in dieser Weltgeschichte und er ist in unserem Leben da. Und er beruft Menschen in seine Gegenwart. Was verbindest du mit dem Wort Berufung? Fühlst du dich berufen? Zu was? Was ist der Sinn deines Lebens? Vielleicht bist du unter 20. Ich möchte sagen, es macht Sinn, über das Ziel deines Lebens intensiv nachzudenken. Es macht Sinn, Jahre zu investieren in die Frage, wie hole ich das Beste für Zeit und Ewigkeit aus meinem Leben heraus. Es macht Sinn, Berater in dein Leben hineinzuholen, die dir helfen, die Frage zu beantworten, was ist deine Bestimmung, deine Berufung? Kein Mensch hat das Recht oder das Privileg, sein Leben an das zu verschwenden, was einmal verbrennen, verfaulen oder verrosten wird. Ein Zitat von Tozer, das schon mal an dieser Wand war. Vielleicht bist du in den 30ern oder hast unlängst deinen 40. Geburtstag gefeiert. Wenn Gott dir Gesundheit schenkt und wenn kein Krieg oder etwas Unvorhergesehenes in dein Leben einbricht, dann hast du noch Jahrzehnte vor dir, die mit pulsierendem Leben gefüllt werden können. Und die Frage ist berechtigt, womit füllt man sie? Dass wenn man einmal zurückblickt auf das Leben, dass man sagt, ich habe eine Berufung Gottes gehabt. Und ich habe versucht, gemäß dieser Berufung zu leben. Kein Mensch hat das Recht oder das Privileg, sein Leben an das zu verschwenden, was einmal verbrennen, verfaulen oder verrosten wird. Nicht zufällig offenbart Gott sich Mose in einem brennenden Dornbusch. Wisst ihr, Dornbüsche brannten normalerweise nicht. Und jetzt fragen wir, wieso nicht? Dornbüsche explodierten einfach, weil sie so trocken waren. Das war eine kurze Explosion. Und dann war es weg. Und genau das war das Leben Moses bis zu dem Augenblick. Mal kurz aufgeflackert. Kurz explodiert. Und einen Ägypter mit dieser Power erschlagen. Aber Gott redet jetzt mit Mose aus einem stinknormalen Dornbusch, der nicht verbrennt. Das ist die Leidenschaft, das ist das Feuer, dass Gott in das Leben eines berufenen Menschen hineinlegen möchte. Das ist dann der Fall, wenn dein Planen, dein Denken, dein Fühlen, dein Sinnen von Gottes Gegenwart geprägt ist. Dann entsteht etwas, was Bestand hat. Dann lebst du für Jesus. Dann ist er dein Ein und Alles, deine große Liebe. Hier sind die drei Pfeile, die heute treffen sollen. Der Gott, der beruft, ist nicht zahm. Die Person, die berufen wird, ist immer unzulänglich. Und das Sahnehäubchen hat der Philipp, der andere Mose, macht die Berufenen vollkommen. Der Gott, der beruft, ist nicht zahm. Noch einmal der Text. Da erwiderte Mose: Und was ist, wenn sie mir nicht glauben, wenn sie nicht auf mich hören und sagen, Jahwe ist dir gar nicht erschienen? Jahwe steht für den ewig seienden Gott, ist einer der Bezeichnungen im Alten Testament für den lebendigen Gott. Was hast du da in der Hand, fragte Jahwe ihn. Einen Stab, erwiderte Mose. Wirf ihn auf die Erde, befahl der Herr. Mose tat es. Da wurde der Stab zu einer Schlange und Mose lief vor ihr davon. Jahwe rief, pack sie beim Schwanz. Mose griff nach ihr und sie wurde in seiner Hand zum Stab. Und dann sagte der Herr, so werden sie glauben, dass der Herr dir erschienen ist, der Gott ihrer Vorfahren, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Können wir uns in die Lage Moses versetzen? Er sieht Gott nicht, Gottes Gegenwart ist da, sichtbar ein Stück in diesem brennenden Dornbusch und er hat Angst. Er lehnt diese Berufung ab und er hat gute Gründe dafür. 40 Jahre in der Wüste Midian als Schafhirte, wie soll er ein Volk, wie soll er eine Armee führen? Niemand kennt ihn oder kaum jemand kennt ihn. Und wenn jemand ihn kennt, dann kennt er den Mose als einen explodierenden Dornbusch ohne Kraft, die Widerstände und Problemen standhält. 40 Jahre Hirtendienst. In der Zeit wurde das Volk massivst unterdrückt. Sie haben gelitten. Mose hat als Hirte die 40 Jahre sicher auch gelitten, aber nicht so wie das Volk. Und dann die Offenbarung Gottes. Wer wird Mose glauben? Er hat gute Gründe, dass er seine Berufung ablehnt. Ein Wort an die mit Leitergenen unter uns, die berufen sind zu leiten, Männer und Frauen in unserer Gemeinde, haben wir auch Frauen, die einen großen Bereich von Mitarbeitern leiten, oder an jene, die wissen, Gott hat mich zum Leiten berufen. Moses Träume sind geplatzt. Im Hebräerbrief heißt es, er zog es vor, die Schmach Christi zu tragen, als am Hof des Pharao, als Prinz, alles zu haben. Es kann sein, dass der Vers zurückgeht auf die Zeit, wo er den Ägypter erschlagen hat, wo er gewusst hat, Gott ruft mich, Gott beruft mich als Leiter. Und er hat die Entscheidung getroffen. Und dann fällt er auf die Nase. Jeder, den Gott für Leiterschaft beruft, wird auf die Nase fallen. Wird einen Schuss vor den Bug bekommen. Wird merken, wie schwach er ist. Wird merken, wie viele Fehler er machen wird. Auch als Leiter. Wird mit Rückschlägen klarkommen müssen. Und wird merken, wir sind nie fertig mit Lernen. Mose war 80 Jahre alt und wusste, Gott ist mit mir nicht fertig. Die Hochschule des Lebens formt uns. Und für jene, die den Eindruck haben, sie sind nicht zum Leiten berufen, ich möchte euch bitten, erwartet Großes von Gott. Weil in die Gegenwart Gottes gerufen zu werden, ob zu leiten oder als Diener, als Mitarbeiter, wie alle Leiter eigentlich auch nur sind, dienende Mitarbeiter, bedeutet Großes für Gott in dieser Welt anzupacken. Mose sträubt sich dagegen und ich kann das völlig verstehen. Ich kann es gut verstehen. Und dann sagt Gott, was hast du in deiner Hand? Und die Antwort ist, er hat einen Hirtenstab in der Hand. Dieser Stab ist wahrscheinlich schon 40 Jahre alt. Denn wenn ein Hirte mal einen Stab hatte, der in seine Hand gepasst hat, dann hat er den nicht mehr ohne weiteres weggelegt. Er hat ihn gekannt. Es war nichts anderes als ein Stück Holz. Wirf es von dir. Ein Hirte trennt sich von seinem Stab sehr ungern, aber Gott sagt es. Und dann wird dieser Stab zu einer Schlange. Die Schlange symbolisierte in Ägypten die Weltmacht. Macht. In der Bibel symbolisiert sie sogar die Macht gegen Gott. Die Pharaonen, die hatten an ihrer Stirn eine Kobra. Wir wissen nicht, was für eine Schlange das war, zu der dieser Stab wurde. Aber die Pharaonen, die haben dieses Symbol der Macht getragen. Und dann sagt Gott, pack sie am Schwanz. Ist das gleiche Wort wie 2. Mose 6, Vers 1, wo Gott zu Mose sagt, dieses Volk wird nur aus Ägypten rauskommen, wenn der Pharao merkt, dass ich mit starker Hand leite. Ich, Gott. Pack zu, wenn Gott zugreift, dann wird auch der Pharao erkennen, dass er das Volk ziehen lassen wird. Und das ist das gleiche Wort, das jetzt hier gebraucht wird, wo Gott zu Mose sagt, greif zu. Und Mose gehorcht und diese Schlange wird wieder zum Stab. Vielleicht auch als Sinnbild, dass dort, wo Gott ist, dort geschieht Sieg. Und dann gibt es ein zweites Zeichen und dieses Zeichen ist, steck deine Hand unter dein Gewand und dann zieht Mose sie heraus und dann ist diese Hand aussätzig. Was muss in Mose vorgegangen sein, der sagt, was für ein Gott ist das? Ich kann ihn überhaupt nicht kontrollieren. Ich weiß ja gar nicht, was Gott in den nächsten Sekunden machen wird. Wie soll ich mich so einem Gott anvertrauen? Ich verliere ja die Kontrolle völlig über mein Leben. Wie ein Ungeheuer hat dieser Aussatz seine Hand gezeichnet. Das ist bei uns wie ein Todesurteil Krebs. C.S. Lewis hat in seiner schönen Weise Gottes Unkontrollierbarkeit, Gottes Allmacht, Gottes Souveränität in Narnia zum Ausdruck gebracht. Ich habe das im Februar gebracht und ich bin der Überzeugung, dass wir Wiederholung brauchen. Deshalb bringe ich solche Sachen durchaus gern auch zweimal. Und als die Kinder dann nach Narnia kommen, werden sie von den Bibern aufgeklärt über die Begegnung mit Aslan, mit dem Löwen. Dieser Löwe steht für Gott. Und dann fragen die Kinder, die Lucy, er ist ein Löwe, kein Mensch. Ja, lautet die Antwort. Ist er ein ungefährlicher Löwe? Der Biber rief laut aus, ungefährlich? Wer hat etwas von ungefährlich gesagt? Er ist ein Löwe. Doch er ist gut. Unser Problem ist, dass wir einen Gott wollen, den wir kontrollieren können oder zähmen können, der so ist, wie wir ihn uns wünschen. Viele Menschen, viele junge Menschen haben mir bezeugt, sie machen den Schritt nicht zu Jesus, weil sie Angst haben, was wird dann aus meinem Leben. Ich weiß es ja nicht. Antwort ist, natürlich weißt du es nicht. Aber Gott ist gut. Und wenn Gott dich beruft, wenn Gott dich in seine Nähe beruft, dann macht es Sinn, da zu antworten. Gott die Verantwortung über sein Leben nicht übergeben zu wollen, bedeutet selbst Gott sein zu wollen. Wir wollen selbst Gott sein. Kennst du das in deinem Leben? Nietzsche hat das in Also sprach Zarathustra so zum Ausdruck gebracht. Wenn es Götter gäbe, wie hielt ich es aus, kein Gott zu sein? Und dieser Gedanke schleicht sich manchmal in unser Herz, ihr Lieben. Wenn es einen Gott gibt, warum bin nicht ich Gott? Und dann versuchen wir, der Gott unseres Lebens zu sein und versuchen, unser Leben selbst zu gestalten. Und die Frage ist, ist Gott auf dem Thron deines Herzens? Im Leben des Mose hat es diese furchtbaren Kämpfe gegeben. Und dann hat er sich entschieden, mit seinem Gott zu leben. Und irgendwann, Jahre später, kommt die Berufung. Und dann widersetzt er sich dieser Berufung. Zweiter Punkt. Die Person, die berufen wird, ist immer unzulänglich. Nicht passend. Nicht kompetent genug. Nicht fähig genug. Und es ist schön, diese Berufungsgeschichte 2. Mose 3 zu sehen, da ist Mose kein Held. Und die Bibel kennt Heldenverehrung überhaupt nicht. Sie bringt die Schwächen dieser Menschen so zum Ausdruck. Diese Selbstzentriertheit des Mose. Ich kann's nicht. Ich bin's nicht. Aber warte, Mose, ich bin an deiner Seite. Ja, aber ich kann's nicht. Dieses Drehen um uns selbst, gerade wenn es darum geht, dass unser Leben Gott geweiht wird. Aber wir sind immer unzulänglich. Und Mose ist sich seiner Grenzen bewusst. Hier ist der Text. Ach Herr, ich bin kein Redner. Ich konnte das noch nie. Und auch seit du mit deinem Knecht sprichst, ist es nicht besser geworden. Ich bin schwerfällig und unbeholfen, wenn ich reden soll. Da sagte der Herr zu ihm, wer hat dem Menschen denn den Mund gemacht? Wer macht dem Menschen Staub oder taub, sehend oder blind? Doch wohl ich, der Herr. Also geh jetzt. Ich werde deinem Mund schon beistehen und dir beibringen, was du sagen sollst. Doch Mose erwiderte, ach Herr, schick doch lieber einen anderen. Da wurde der Herr zornig über Mose. Gott sagt, Mose, ich habe Ziele für dein Leben. Und wenn Gott das in unser Leben hinein sagt, dann beginnen wir erstmal zu zählen, welche Fähigkeiten habe ich, was kann ich, wie eloquent bin ich, wie intelligent bin ich und so weiter. Wir haben viele Berufungsgeschichten in Gottes Wort. Ich greife nur eine heraus, die von Gideon in der Richterzeit. Gott beruft Gideon, das Volk zu retten von der Unterdrückung der Philister, und Gideon sagt, das kann nicht sein. Das geht schlecht. Denn bisher habe ich Gott nicht erlebt. Guck mal, wie schlecht es uns geht. Und dann sagt Gott, aber Gideon, ich bin bei dir, ich bin mit dir. Und Gideon sagt, womit soll ich Israel retten? Ich bin der Jüngste im Haus meines Vaters. Und weißt du, unsere Familie ist keine angesehene Familie in Israel. Wir gehören zu den Unscheinbaren in Israel. Und Gott sagt, ich werde ja mit dir sein. Ich möchte euch herausfordern, wenn Gott in euer Leben hineinspricht, dass ihr da nicht ständig permanent argumentiert, obwohl Gott viel Geduld hat, gerade wenn es um Berufung geht. Das zeigen die Berufungsgeschichten. Sie zeigen auch, dass es immer Gott ist, der die Initiative ergreift, nicht Menschen. Gott ist der, der in das Leben Moses hineinspricht. Die Berufung geht von Gott aus, weil Gott so ein großes Interesse an uns hat. Oft meinen ja wir suchen Gott. Und aber wenn das der Fall ist, wenn wir ihn suchen, suchen wir ihn oft für uns, damit er ein Lückenbüßer für uns ist. Wenn Gott in unser Leben hinein spricht und beruft und sagt ganz für Jesus, dann ist es, weil er uns liebt und weil er gut ist und weil er so einen guten Plan für unser Leben hat. Ich möchte es auch denen unter uns sagen, die noch nicht diesen Schritt über die Linie zu Jesus getan haben. Gott ist gut und er hat einen Plan für dein Leben. Und die meisten Berufungen unterstreichen, wie Gott aus so gewöhnlichen Tagen herausberuft. Ganz normaler Sonntag oder Montag. Stefan hat letzten Sonntag gesagt, bei der Arbeit, Mose hütet die Schafe, beruft Gott. Und Gott offenbart seinen Plan und dann zuckt der Mensch zusammen, immer. Angst, Unglaube, Rebellion sogar gegen die Berufung Gottes. Oder, und das sind die Ausnahmen gewesen, ein Samuel, wie Gott sagt, Samuel, Samuel, hier bin ich. Die meisten haben einen Kampf mit Gott ausgefochten und Gott ist gnädig, geduldig, erwartet. Und die Verwirklichung der Berufung, wenn Gott ruft, die hängt immer von Gott ab. Immer hat Gott gesagt, ich helfe dir, ich bin bei dir, ich bin der, der dich stärkt. Wenn es um Berufung geht, ist es so wichtig, dass wir verstehen, Gott beruft nicht zuallererst zum Tun, sondern Gott beruft zuallererst in seine Nähe. Deshalb dieser brennende Dornbusch, Gegenwart Gottes. Gott beruft in seine Nähe. Von den Jüngern heißt es explizit, er berief die 12, damit sie bei ihm sein sollen. Gott beruft zuerst zum Sein, nicht zum Tun. Ich bin dankbar, dass in unserer Gemeinde immer wieder reinsickert, das Sein kommt vor dem Tun. Weil wir einen Gott der Liebe und der Beziehung haben, deswegen. Weil wir in der Gegenwart Gottes erst geformt werden. Und weil wir unter der Liebe Gottes diesen Prozess der Veränderung erleben, den wir unbedingt brauchen. Hans-Joachim Eckstein macht in seinem Buch Gesund im Glauben die bemerkenswerte Aussage, wenn Liebe an Leistung gebunden ist, macht sie krank. Wenn Liebe an Leistung gebunden ist, und das gilt für unsere Gemeinde, für unsere Kirchen grundsätzlich, es gilt für unsere Familien, wenn es um das Thema Erziehung geht. Und es gilt für unsere Ehen. Wenn Liebe an Leistung gekoppelt ist, Leistung erwartet oder erst wo Leistung erbracht wird, geliebt wird, da ist Krankheit vorprogrammiert. Geistliche, seelische, bis hin in die leibliche. Die Nähe Gottes ist anders. Wir haben in einem dieser Lieder diese vollkommene Liebe Gottes besungen, die gesund macht. Zunächst in die Gegenwart Gottes, um zu hören. Martin Luther hat es so zum Ausdruck gebracht, das Reich Gottes ist in erster Linie ein Hörreich. Das Reich Gottes ist in erster Linie ein Hörreich. Eine Berufung für Gott zu brennen. Von Johannes dem Täufer heißt es, er war eine brennende und scheinende Lampe. Ist dein Leben so ein Brennen für Jesus? Wenn das der Fall ist, dann wird ein Stab in der Hand des Mose, und egal was wir in der Hand haben, wird er zur Sache Gottes. Der Stab des Mose wurde zum Stab Gottes. In Kapitel 4, Vers 20 heißt es, und Mose nahm den Stab Gottes in seine Hand. Können wir uns das vorstellen? Weil Gott in sein Leben hineingelassen wird, wird dieser Stab zum Stab Gottes. Gott weiß ja, dass wir unvollkommen sind. Gott weiß, dass wir unzulänglich sind. Und ich, der Harald, akzeptiere es, dass es bessere, fähige Leiter gibt. Und ich staune, dass Gott mich berufen hat zu dem Dienst, zu dem er mich berufen hat. Ich verstehe es nicht. Es sind weit fähigere da. Aber den Dienst, zu dem er mich berufen hat, zu dem möchte ich ein Ja haben. Und ich möchte ihn ausführen. Und es ist das Entscheidende ist, wer steht hinter mir? Wo ist die Autorität hinter mir? Beim 40-jährigen Jubiläum der FTH waren ja einige auch aus unserer Gemeinde dabei. Da hat Hans-Joachim Eckstein die Festrede gehalten. Und sein Thema war, ich bin nicht der Christus. Und dann hat er das Beispiel der Ukraine-Krise gebracht und hat gesagt, wenn die Diplomaten zusammenkommen und am Tisch sitzen und reden und debattieren, ist nicht so entscheidend, ob das ein Oxford-Englisch ist oder ob es ein schlechtes Englisch ist. Was zählt? Wer hat ihn gesandt? Wer steht hinter ihm? Wenn wir als schwache Christen begreifen, es geht doch gar nicht primär um uns. Wir würden manchmal unseren Mund aufmachen. In der Arbeit, am Arbeitsplatz, in der Schule. wo immer wir sind. Wir würden sagen, Gott steht dahinter. Und würden es wagen, für ihn berufen zu sein und auch berufen zu leben. Wie viel Zeit verwenden wir, dass wir, ja, er hat das Bild des Wegweisers gebraucht, dass wir an dem Wegweiser ständig polieren. Ein Wegweiser hat eine Aufgabe, die richtige Richtung anzugeben. Und ein Wegweiser ist ein Wegweiser von sich selbst, sagt Hans-Joachim Eckstein. Weg von mir, hin auf Jesus. Solange wir nicht kapieren, dass unsere Autorität nicht in unseren Fähigkeiten, nicht in unseren Gaben ist, sondern in dem, der beruft, sind wir nicht bereit. Oder wir sind bereit und fallen auf die Nase. Mose hat dann schließlich und endlich, nachdem Gott zornig war und nachdem er ihm Aaron an die Seite gegeben hat, ein Ja für die Berufung gehabt. Hast du ein Ja für das, zu dem Gott dich beruft? Amen.
Wir haben gelernt, dass der Gott, der beruft, kein zahmer Gott ist. Und wir haben gelernt, dass die Person, die berufen wird, immer unzulänglich ist. Wir haben einen Mann kennengelernt, Mose, der auf total spektakuläre Art und Weise berufen wird am Dornbusch. Spektakulär. Von einem nicht zu zähmenden Gott. Und wir haben einen Mann kennengelernt, der sich in keinster Weise dieser Berufung gewachsen sieht. Der sagt, das ist eine Nummer zu groß für mich. Das kann ich nicht. Ich bin nicht geeignet dafür. Und diese Selbsteinschätzung des Mose, die war ja nicht falsch. Harald hat es herausgearbeitet. Es gab einige Faktoren, die einen wirklich zweifeln lassen, dass er tatsächlich der richtige Mann für diese Aufgabe ist. Er war tatsächlich unzulänglich, aber das Problem war nicht, dass Mose unzulänglich war. Das Problem war, dass er sich fokussiert hat auf seine Unzulänglichkeit und nicht auf Gott. Zu diesem Zeitpunkt hat Mose gedanklich versucht, seiner Berufung gerecht zu werden und hat nicht verstanden, dass er das ohne die Kraft Gottes nicht kann, dass er das ohne Gott nicht kann. Und ganz ähnlich ist es häufig in unserem Leben. Vor allem, wenn wir wahrnehmen, dass unsere primäre Berufung noch eine größere Herausforderung ist als der Auftrag, den Mose bekommen hat. Unsere Berufung ist eine größere Herausforderung. Das wird deutlich, wenn wir uns 1. Petrus 1, Vers 16 vor Augen führen, wo unsere primäre Berufung geschildert wird. Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Das ist unsere Berufung, ihr Lieben. Das ist das, was Harald meinte, wenn er sagt, es geht um Sein, nicht um Tun. Wir werden auch zu Diensten und bestimmten Aufträgen berufen. Das ist nicht die Frage, wie Mose. Aber unsere primäre Berufung ist das Sein. Ihr sollt heilig sein. Und ich vermute, dass es euch so geht wie mir, wenn ich das höre, dass ich dann die Tendenz habe, genauso zu reagieren wie Mose und zu sagen, die Berufung, das ist nicht meine. Ganz ehrlich, das kann ich nicht. Vielleicht jemand anders? Ich nicht. Wir schauen auf unsere Kraft und wir schauen auf unseren Charakter und wir sagen, das ist nicht meine Kragenweite. Wie soll ich diese Berufung leben? Das ist die Frage. Was tun wir? Wie können wir diese Berufung leben? Die Antwort ist dieselbe wie bei Mose. Mose ist irgendwann an den Punkt gekommen, wo er gemerkt hat, okay, ich kann meine Berufung leben in der Kraft Gottes und durch die Gnade Gottes. Und genauso wie Mose müssen auch wir lernen, unsere Augen zu richten auf den Gott, der unsere Schwachheit und unsere Unzulänglichkeiten ins Gegenteil verkehren kann. Und das wird noch klarer, wenn wir uns nochmal den letzten Einwand anschauen, den Mose macht in seinem grandiosen Dialog mit Gott. Wenn ihr nochmal in euren Text schaut, in Vers 13 kulminiert so dieser Dialog des Mose mit Gott in diesem Satz, wo Mose sagt, ach Herr, schick einen anderen. Das ist eigentlich unfassbar. Ein unfassbares Statement. Im Angesicht Gottes, der ihm begegnet ist im Dornbusch, sagt Mose, nimm's mir nicht übel. Sende einen anderen. Ja? Ich will nicht, vielleicht, ich meine, du bist Gott. Wenn einer jemand anderen findet, dann du. Nimmst mir nicht übel. Ich nicht. Das ist unfassbar. Was noch unfassbarer ist, ist, dass Gott auf lange Sicht diese anmaßende Bitte von Mose erfüllt. Und er sagt es schon im 5. Buch Mose, ein bisschen später, Kapitel 18, Vers 18. Sagt Gott zu Mose, ich will ihnen einen Propheten, wie du bist, erwecken aus ihren Brüdern. Und meine Worte in seinen Mund geben, der soll zu ihnen reden, alles, was ich ihm gebieten werde. Gott sendet einen anderen Propheten. Gott sendet einen anderen Mose. Und es gibt einige Stellen im Neuen Testament, die uns ganz deutlich machen, dass dieser andere Mose Jesus heißt. Seht ihr, aus dieser anmaßenden Bitte von Mose erwächst eine Erfüllung, die weit über das hinausgeht, was wir hier im Alten Testament sehen. Weit darüber hinaus. Gott sendet einen anderen Mose. Jesus ist der andere Mose, aber ohne Unzulänglichkeit. Jesus ist der andere Mose, aber durch und durch heilig. Jesus ist der andere Mose, der unsere Unzulänglichkeiten ausgleicht und unsere Schuld und Sünde auf sich nimmt. Und ihr Lieben, hier ist der Kernpunkt dieser Geschichte. Für euch, für dich. Du kannst deine Berufung nur dann leben, wenn du eng verbunden bist mit dem anderen Mose. Du kannst deine Lebensberufung, 1. Petrus 1,16, nur dann leben, wenn die Vollkommenheit Jesu deine Unvollkommenheit ersetzt. Wenn seine Gerechtigkeit zu deiner Gerechtigkeit wird. Du kannst deine Berufung nur dann leben, wenn du glaubst, dass es um seine Gnade geht und nicht um deine Leistung. Um sein Tun für dich und nicht um dein Tun für ihn. Das ist nur die Folge davon. Aber die Voraussetzung ist das, was Jesus für dich getan hat. Du kannst deine Berufung nur dann leben, wenn dein Herz erfüllt wird und begeistert ist, Tag für Tag neu von dieser Wahrheit dessen, was Jesus für dich getan hat. Weil diese Wahrheit, nur diese Wahrheit, dich dazu ausrüstet, das zu leben, wozu du berufen bist. Mose war schwach, aber Gott war stark und wurde für Israel zum Retter. Wir sind schwach, ich bin schwach, aber Jesus wurde schwach für mich und wurde so zu meinem Retter. Wir sind ungenügend, aber der andere Mose, Christus, genügt. Er genügt. Wir sind unzulänglich, aber aus Gnade wird uns die Vollkommenheit von Jesus zugerechnet. Paulus drückt es im 2. Timotheusbrief so aus. Er, Gott, ist es ja auch, der uns gerettet und dazu berufen hat, zu seinem heiligen Volk zu gehören. Und das hat er nicht etwa deshalb getan, weil wir es durch entsprechende Leistungen verdient hätten. Seht ihr, wenn wir uns bei Gott durch unsere Leistung was verdienen könnten, wäre er ein zahmer Gott. Dann hätten wir ihn im Griff. Dann könnte ich sagen, guck dir mein Leben an, jetzt musst du. Gott muss gar nicht. Aber Gott ist gut. Er hat es getan aufgrund seiner eigenen freien Entscheidung. Schon vor aller Zeit war es sein Plan gewesen, uns durch Jesus Christus seine Gnade zu schenken. Durch Jesus Christus, den anderen Mose. Gott beruft Menschen und wir können unsere Berufung leben, weil Jesus seine Berufung gelebt hat. Wir können unsere Berufung leben, weil Jesus uns seine Gnade geschenkt hat. Er kam in diese Welt, starb für unsere Unzulänglichkeit und Sünde am Kreuz, ist am dritten Tag auferstanden und schafft damit die endgültige Grundlage dafür, dass wir unsere göttliche Berufung leben können. Lass uns beten. Vater, wir führen uns vor Augen, dass deine Berufung ein unermessliches Privileg ist. Wir danken dir dafür, wir ehren dich dafür und wir bitten dich heute als Einzelne und als ganze Gemeinde, dass du uns deinen Sohn Jesus Christus, den anderen Mose, so deutlich vor Augen stellst und so deutlich und fest in unserem Herzen verankerst, dass wir immer mehr fähig werden, die Berufung zu leben, die du über unserem Leben ausgesprochen hast. Wir ehren dich, wir lieben dich und wir beten im Namen dieses anderen Mose, im Namen von Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.